Heiße Tage können zur Gefahr für das Herz werden. So titelte eine Tageszeitung letzte Woche in dieser Hitzewelle. Wenn die Temperaturen steigen, dann zeigt sich oft, wie es unserem Herz wirklich geht. Wenn es gesund ist, dann schwitzen wir auch, dann geht es uns vielleicht auch ein bisschen schlechter, wenn es so richtig 36 Grad und es wird noch heißer, da leiden wir alle ein bisschen, aber wehe, wenn dein Herz alt ist oder schon eine Vorerkrankung hat, dann kann das richtig gefährlich werden an so einem heißen Tag. Das ist auch in einem geistlichen Sinn so. Unser Herz, das ist ja nicht nur die Pumpe, die das Blut durch unsere Adern pumpt und uns versorgt mit Sauerstoff und mit Nährstoffen, Energie, alles, was wir brauchen. Die Bibel beschreibt auch unser Herz und sie meint damit eine geistliche Realität, das Sinnesorgan oder das Organ, in Anführungsstrichen, was unsere Entscheidungen bestimmt. Und in unserem Herz, da kommt alles zusammen, was uns so leitet und lenkt im Leben. Die Gefühle spielen da eine Rolle, aber viel mehr als die Gefühle. Also in unserer Zeit, da wird ja das Herz ganz stark nur mit den Gefühlen verbunden. Da muss man nur die Schlager-Hitparade rauf und runter hören. Da geht es nur um Gefühle. Du hast mir mein Herz gebrochen. Du lässt mein Herz auf Wolke 7 schweben. Also viel mehr als die Gefühle. Auch das Denken spielt da rein. Unsere wichtigsten Werte, die wir haben, das, was uns wirklich prägt im Leben, das kommt im Herz zusammen und wir treffen dann mit unserem Herz Entscheidungen. Und oft wird erst in der Hitze von schwierigen Umständen so richtig klar, wo unser Herz steht und wie es ihm geht. Wenn der Druck steigt, wenn du Stress hast, Beziehungsprobleme, wenn dir Dinge Angst machen, wenn du Sorgen hast, da zeigt sich oft, ob es deinem Herz gut geht, ob es gesund ist oder ob es eigentlich krank ist. Wir sehen im heutigen Predigttext zwei Männer, die in der Hitze ihrer Umstände falsche Entscheidungen getroffen haben, mit ihrem Herzen in eine falsche Richtung gegangen sind. Saul und aber auch David. Und wir dürfen lernen von dem Beispiel dieser beiden Männer für unser Herz. Und ich möchte beten, dass es uns hilft, dass Gott uns dadurch wirklich zurüstet und unsere Herzen in einer guten Weise prägt und formt. Lasst uns beten. Und Vater im Himmel, wir haben es gerade schon in der Textlesung gehört, dass du wirklich unsere Herzen kennst, besser als wir sie selber kennen. Du durchschaust uns und du weißt auch, was wir wirklich brauchen. Und so wollen wir beten um ein Herz für dein Wort und dass du uns auch Worte gibst, die unseren Herzen gut tun, die wir brauchen, die wir hören müssen. Bitte segne du uns im Hören auf dein Wort und sprich du zu uns. Amen. Es geht weiter in 1. Samuel, zwei Kapitel, die wir vor uns haben. 1. Samuel 27 lese ich bis 28, Vers 2. Und da sehen wir David und sein fehlgeleitetes Herz. Lese uns diese Verse. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achish in Gat mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und David sprach zu Achish, hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, dass ich darin wohne. Warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achish an diesem Tage Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag. Die Zeit aber, die David im Philisterland wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein. Denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis hin nach Schur und Ägyptenland. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achish und Achish sprach, wo seid ihr heute eingefallen? So sprach David, in das Südland Judas oder in das Südland der Jerachmeeliter oder in das Südland der Keniter. David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gat kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Und Achish glaubte David, denn er dachte, er hat sich in Verruf gebracht bei seinem Volk Israel. Darum wird er für immer mein Knecht sein. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Achish sprach zu David, du sollst wissen, dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. David sprach zu Achish, wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Achish sprach zu David, so will ich dich zu meinem Leibwächter setzen für die ganze Zeit. Wir sehen hier Davids fehlgeleitetes Herz. Der Abschnitt fängt an mit einem Selbstgespräch. David dachte in seinem Herzen. Und was David dachte, das zeigt uns was über die Hitze in seinem Leben, über den Druck, den er erlebt hat, den Stress. Er hatte Angst vor Saul, der ihm jetzt schon so lange nachgesetzt hat, der ihn verfolgt hat, und das hat David sehr unruhig gemacht. Er war zwar immer wieder Saul entkommen, aber langsam hat ihn das ganz offensichtlich zermürbt und er dachte sich, also das geht nicht gut aus. Irgendwann kriegt er mich doch und dann bin ich dran. Ich glaube, wir können das nachvollziehen, wenn du so lange auf der Flucht bist und immer in den Höhlen und keinen geregelten Tagesablauf und irgendwann macht es dich mürbe. Und doch war das ja nicht die Wahrheit, was David sich da selber zugesprochen hat in seinem Herzen, weil die Wahrheit war, und das hat Gott über seinem Leben ausgesprochen, du wirst einmal König von Israel werden. David war schon der gesalbte Nachfolger von Saul. Und diese ganzen Bewahrungen, die er erlebt hat bis hierher, die hätten ihn ermutigen sollen, die hätten ihn trösten sollen und noch viel mehr dieses Wort Gottes über ihm und diese Handlung Gottes an ihm, diese Salbung, dass Saul ihn nicht kriegen wird, sondern dass er auf dem Thron einmal sitzen wird und das Volk Israel regieren wird. Das war die Wahrheit. Aber in der Hitze seiner Umstände denkt David gar nicht viel an Gott. Er denkt vielleicht überhaupt nicht an Gott in dieser Situation. Es ist ganz auffällig, wenn wir diesen Abschnitt lesen, da kommt Gott gar nicht drin vor. Du kannst den lesen, auch heute Nachmittag nochmal. Also ich habe ihn nicht gefunden, vielleicht findet ihr ihn. Da wird Gott nicht erwähnt, da wird David erwähnt, der an sein Herz appelliert und in seinem Herzen zu sich selber spricht, das geht nicht gut aus. Und der dann eine Entscheidung trifft und sagt, besser ich gehe zu den größten Feinden, die wir haben, zu den Philistern, ins Nachbarland. Das ist das Beste, was ich tun kann, um aus meiner Situation heil rauszukommen. Und das hat er dann gemacht, da ist er hingegangen. Wenn man sieht, wie die Geschichte weitergeht, dann könnte man sagen, das hat doch funktioniert. Ist ja eigentlich ganz gut ausgegangen, weil das, was David erreichen wollte, hat er geschafft. Saul beendet seine Verfolgung. Vers 4. Saul hat ihn nicht mehr gesucht. Die Philister, die Erzfeinde, haben David dort nicht eingesperrt, sondern sie haben ihn willkommen geheißen. Sie haben ihm sogar eine eigene Stadt gegeben. Der König Achish, dieser Philisterkönig, der geht auf seine Bitte ein und gibt ihm diese Stadt Ziklag. Und da kann David hingehen mit seinen Frauen und mit seiner Familie, mit auch den 600 Mann, die mit ihm waren. Und endlich hatten die mal wieder Ruhe, konnten mal wieder schlafen, ohne sich Sorgen zu machen, konnten mal wieder essen und kamen äußerlich zur Ruhe. Hat doch gut geklappt. Und doch sehen wir klare Hinweise, dass Davids Herz in dieser Zeit, unter diesem Druck, den er erlebt hat, unter der Hitze, die ganz real war, dass es fehlgeleitet war. gab es denn wirklich nichts Besseres für ihn? Er sagt es, es gibt nichts Besseres für mich, als zu den Philistern zu gehen, zu den Feinden. Ist das die Wahrheit, David? Und hat er nicht dort bei den Philistern ein ganz schön falsches und auch übles Spiel gespielt? Er kämpfte gegen andere Völker, heißt es dann in Vers 8, gegen die Geschuriter, gegen die Girsiter und Amalekiter. Das waren auch Feinde der Philister. Es waren Feinde Israels, es waren auch Feinde der Philister. Er war nicht illoyal gegenüber diesem Philisterkönig Achish. Und doch hat er was Schlimmes gemacht. Er ließ es so aussehen gegenüber den Philistern, als würde er hier eigentlich gegen Israel kämpfen. Die Philister sollten denken, David steht mit uns gegen Saul und seine Leute. Er ist mit uns Feind Israels. Er ist übergelaufen zu uns. Und um diese Tarnung aufrechtzuerhalten, ging David wortwörtlich über Leichen. Haben den Bericht gerade gehört. Er hat dort, wo er hinkam, niemand am Leben gelassen, die Frauen und die Männer getötet, aus einem Grund. Vers 11. Er ließ sie nicht am Leben und nach Gad kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. Das sind ganz schön schwarze Flecken auf der weißen Weste von diesem König David. Der bringt die Menschen um, dass sie ihn nicht verraten, dass seine Tarnung bestehen bleibt, dass die Philister weiter denken, der kämpft auf unserer Seite, der steht bei uns, der ist loyal zu uns. Und diese Kriegszüge, die er da macht, die klappen. Und seine Strategie, die klappt auch, aber sie klappt zu gut. Sie bringt ihn in ganz neue Probleme. Denn als der Achish selber wieder in den Krieg zieht gegen die Philister, da sagt er, David, du kommst mit. Du hast es so gut gemacht in den letzten fast 1,5 Jahren. Du hast immer wieder Israel geschlagen, hast immer wieder da Beute gemacht. Jetzt kommst du mit, so ein Kriegsmann, den will ich an meiner Seite haben. Du ziehst mit mir in die Schlacht. Und plötzlich steht David in einem ganz schlimmen Dilemma. Weil wenn er mitgeht, dann muss er gegen seine eigenen Leute kämpfen, gegen sein eigenes Volk, wo er der gesalbte König schon ist und gegen sie Krieg führen. Kann er nicht machen. Wenn er aber sagt, ich komme nicht mit, dann fliegt die Tarnung auf. Dann wird offenbar, dass er immer noch an der Seite Israels steht, ja, dass er der König ist. Und er steht wirklich ja, in einem großen Dilemma. Ob er da wieder rauskam und wie, das hören wir erst in Kapitel 29. Das wird heute nicht drankommen. Bitte lest das jetzt nicht. Wir machen das noch, versprochen. Aber es ist erstmal eine ganz schön schwierige Situation, in die er sich da gebracht hat, weil er seinem eigenen Herz, seinen eigenen Gedanken vertraut hat und auch fehlgeleitet war. Wir müssen nicht in Kapitel 29, wir können schon hier viel lernen für uns und für unser Herz, mindestens 2 große Lektionen. Und die eine, die hat erstmal gar nichts mit David zu tun und mit uns, sondern die hat mit Gott zu tun. Lektion 1, die wir hier lernen, ist, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Gott kommt nicht vor in der Geschichte, wenn wir sie lesen, und doch ist Gott da. Ganz offensichtlich hat Gott, obwohl David so untreu war und falsche Wege gegangen ist, seine schützende Hand über ihn gehalten. Das ist ganz erstaunlich. Er hat ihn bewahrt, er hat es gut ausgehen lassen. Gott ist gnädig mit diesem David. David war wirklich kein Superheld. Er war ein großer Mann des Glaubens, er war der Gesalbte Gottes und doch war er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hatte Defizite, er hatte Schwächen und er hatte richtige Sünden in seinem Leben. Es gibt nur solche Menschen. Wir sind auch so. Es gibt nur einen Menschen, der anders war, Jesus Christus, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Aber wie erstaunlich, dass Gott diesen David trotz seiner Irrwege behütet und begleitet und ihm seine Gnade schenkt. Was für eine Ermutigung auch für uns. Wie oft lasse ich mich von meinen Ängsten leiten und von meinen Sorgen, und vielleicht kennst du das auch. Ich vermute es, denn wir sind alle Menschen. Wir kennen das, wir lassen uns von unseren Ängsten leiten. Wir sprechen ganz ähnlich wie David in unseren Herzen. Von falschen Sehnsüchten, von Erwartungen. Ich treffe auch als Christ manchmal richtig dumme Entscheidungen. Könnte ich bald ein Buch drüber schreiben mit Ende 30. Ich wandle nicht aus dem Glauben heraus, sondern ich handle auf Basis meiner eigenen Weisheit. Ich folge nicht immer den Impulsen des Heiligen Geistes, nicht immer Gottes Wort, seiner Wahrheit, sondern ganz oft meinen eigenen. Was für ein Trost, dass Gott trotzdem auch mit mir seine Geschichte schreibt und dass er sie auch mit dir schreibt. Das ist eine Ermutigung aus diesem Abschnitt. Ich möchte das gerade denen unter uns zusprechen, die das heute sehr klar haben für sich. Ich habe falsch gehandelt, ich bin falsche Wege gegangen, mein Herz war fehlgeleitet, vielleicht in der Woche, die zurückliegt. Und vielleicht haben sich sogar schlechte Dinge daraus ergeben und manchmal sogar Dinge, die wir gar nicht mehr zurückdrehen können, die wir nicht mehr verändern können, weil wir die Vergangenheit nicht mehr ändern können. Aber ich möchte dir das sagen, wenn du Kind Gottes bist, wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann bist du auch da in seiner liebenden Hand gewesen. Du warst nicht außerhalb von seinem Bereich, von seiner Liebe. Er war da. Er hat vielleicht sogar Schlimmeres verhindert, dass es nicht so übel ausging, wie es hätte ausgehen können. Aber er hat dich auf jeden Fall gehalten und getragen, auch in dieser Zeit. Das ist die Wahrheit. Wir sind oft untreu, aber er ist treu und lässt seine Kinder nicht los. Gott sei Dank. Die zweite Lektion ist aber auch wichtig. Wenn wir verstehen, dass David sich hier mehr hat von seiner Angst und seinen Sorgen leiten lassen als von Gott, dann sollten wir uns seinen Weg hier nicht als Vorbild nehmen. So nach dem Motto, ist doch egal, wie wir leben, Gott macht sowieso was Gutes draus, dann müssen wir gar nicht danach fragen, was ein besserer Weg wäre. Das ist nicht die Absicht von diesem Text, uns das dazu zu ermutigen, dafür Werbung zu machen. David selber hat es oft ganz anders gemacht. Er hat wunderbare Lieder geschrieben, Psalmen, wo er seinem Herzen Gottes Wahrheit zugesungen hat, wo er sich selber bewusst gemacht hat, wer sein Gott ist, der Gott, zu dem er gehört. Und das hat sein Herz geprägt und das hat oft auch seine Entscheidungen zum Guten geleitet. Nur ein Psalm, Psalm 27, nur die ersten beiden Verse, wo David betet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Na, das hätte er mal in der Situation singen sollen. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich muss mich nicht vor Saul fürchten. Du musst dich nicht fürchten vor deinem Chef, vor deinem Lehrer, vor Menschen, die dir Böses wollen, weil der Herr auf deiner Seite ist. Es geht dann weiter, der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen, wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen. Meine Widersacher und Feinde müssen sie selber straucheln und fallen. Die Bibel ist voll von solchen Liedern, davon, wer Gott ist und dass er an der Seite seiner Leute ist, seiner Kinder, die er liebt. Gottes Wort, es korrigiert dein Denken, es korrigiert auch dein Fühlen. Es geht nicht nur um den Kopf, es geht auch um unsere Gefühle, dass wir das wirklich an unser Herz ranlassen, auch an unsere Gefühlswelt, dass Gott so groß ist, so gut, so voller Liebe für uns. Es korrigiert deine falschen Wünsche, falsche Erwartungen, auch Sehnsüchte, die nicht gut sind für dich, indem dir das Wort zeigt, wer Gott ist und wie er mit seinen Kindern handelt. Gerade wenn du unter Druck kommst, wenn du Schwierigkeiten erlebst, wenn du müde bist, angeschlagen, auch emotional wirklich ausgelaugt, in keiner guten Verfassung, in Beziehungen vielleicht enttäuscht, in guten Freundschaften verraten, du in der Ehe leidest oder daran, dass du keine hast, dann musst du sehr auf der Hut sein, auf wen du dann hörst. Hörst du auf deine eigene Stimme, auf das, was du dir selber predigst, auf deine eigenen Gedanken, deine Worte? Die können dich oft täuschen, die können dich oft in die Irre führen, dein Herz fehlleiten. Nicht Gottes Wort, nicht seine Wahrheit. Es ist aber ein Kampf. Es ist wirklich ein Kampf. Der puritanische Prediger John Flavel hat mal gesagt, die größte Schwierigkeit bei der Bekehrung besteht darin, das Herz für Gott zu gewinnen. Und die größte Schwierigkeit nach der Bekehrung besteht darin, das Herz bei Gott zu halten. Ja, wir können andere Wege gehen, aber es ist unsere Aufgabe als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde, dass wir immer und immer wieder unser Herz ausrichten auf unseren Gott. Wir machen das mit Psalmen, wir machen es auch mit Liedern, die wir im Gottesdienst singen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder dieses wunderbare Lied gesungen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz allein. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Herrlichkeit. Darum geht's, dass dein und mein Herz sich ausrichtet, sich orientiert an Jesus. Und auf dieser Basis dann gute Entscheidungen trifft, die Gott gefallen, die ihn ehren und die auch, und das erkennen wir, wenn wir auf Jesus schauen, das Beste für uns sind, das Beste für unsere Mitmenschen sind. Jesus, der leitet unser Herz niemals fehl. Richte den Blick nur auf Jesus. Das bringt uns zum zweiten Teil der Geschichte und zu König Saul. Auch der hatte ein Problem mit seinem Herzen, aber das Problem, das ging viel tiefer und es war viel dramatischer noch als das Problem, das David hatte. Ich lese uns den zweiten Abschnitt, Kapitel 28, ab Vers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinem Getreuen, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul! Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Da stürzte Saul zur Erde, solange er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und die Frau trat zu Saul und sah, dass er sehr erschrocken war, und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, als ich die Worte hörte, die du zu mir gesagt hast. So gehorche du nun auch der Stimme deiner Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen, dass du isst und zu Kräften kommst und deine Straße gehen kannst. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigte ihn seine Männer und die Frau, bis er auf sie hörte. Und er stand auf von der Erde und setzte sich aufs Bett. Die Frau aber hatte im Haus ein gemästetes Kalb. Da schlachtete sie eilends und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot und setzte es Saul und seinen Männern vor. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen fort in der Nacht. Sauls unbußfertiges Herz, das sehen wir in diesem Abschnitt. Und auch Saul stand massiv unter Druck. Sein Herz hat auch Hitze erlebt, und zwar durch die Philister, die wieder mal vor den Toren standen, die da sich ihre Armee aufgebaut haben und Krieg geführt haben gegen Israel. Und als er die Armee der Feinde sieht, da heißt es in Vers 5, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und in seiner Not macht er das, was David in Kapitel 27 nicht gemacht hat. Das heißt dann in Vers 6, er befragte den Herrn. Aber Gott bleibt still und antwortet ihm nicht. Und es ist eine furchtbare, eine beängstigende Stille, die Saul da erleben muss. Auf den ersten Blick erscheint es sehr hart, fast ungerecht. Warum schweigt denn Gott jetzt? Ich meine, der David im Kapitel davor, der hat ja noch nicht mal gefragt, geht einfach seines Weges und Gott schenkt es so, dass das für ihn gut ausgeht. Und Saul befragt den Herrn, aber er kriegt keine Antwort. Müssen wir denn das verstehen? Die Bibel macht hier eine sehr schreckliche Wahrheit deutlich, nämlich, dass Saul seinen persönlichen Point of No Return erreicht hat. Er hat einen Punkt erreicht in seinem Leben, da gab es keine Möglichkeit mehr umzukehren. Sein Herz war so bitter, das war so verstockt, das war so unbußfertig, dass er nicht mehr zu Gott umkehren konnte. Es ist ein furchtbarer Bericht. Er war allein mit seiner Angst in dieser Situation. Er hat Gott immer und immer wieder verachtet bis zu dem Punkt. Wie oft hat Gott ihm geholfen und ihm seinen Segen geschenkt? Gott hat ihn auserwählt als König für sein Volk. Was für ein Segen! Gott hat ihm Leute an die Seite gestellt, zuerst mal den Propheten Samuel, der ihm Wegweisung gegeben hat, Korrektur auch. Gott hat ihn geführt durch Samuel, aber Saul wollte es so oft nicht hören und ist seine eigenen Wege gegangen. Gott hat ihm Priester gegeben, die er alle bis auf einen in Kapitel 22 umgebracht hat. In seinem Verfolgungswahn, in seinem Hass auf David ist er da radikal rein, hat die alle umbringen lassen, die Priester von Nob. Und wenn wir hier lesen in Vers 6, dass er das Los nicht mehr befragen konnte, dieses Los Licht, dann deshalb, weil der letzte Priester, der noch am Leben war, Abjatar, mit diesem Los zu David übergegangen ist. Es gab so viele Ereignisse in Sauls Leben, die ihn hätten zum Umdenken bringen können, ja zum Umdenken hätten bringen müssen. Denken wir auch an die beiden Geschichten, die wir uns angeschaut haben, wo David ihn jeweils verschont hat, wo David ihm im Schlaf nahe war, wo er ihm in der Höhle ganz nahe gekommen ist und ihn nicht getötet hat, obwohl er es hätte tun können. Und wo Saul hätte erkennen können, noch ist Zeit umzukehren. Und er hat keine Möglichkeit ergriffen. Er hat allerhöchstens halbherzige Reue gezeigt, wenn überhaupt. Und auch jetzt in diesem Bericht hat er nicht Gott gesucht, weil er was vom Herrn, weil er den Herrn gesucht hätte, weil er seine Beziehung zum Herrn in Ordnung bringen wollte. Nein, sein Motiv auch hier war komplett selbstsüchtig. Warum geht er zu Gott? Weil er mal wieder Probleme hat, weil er in der Patsche sitzt, weil er Angst hat, dass die Philister jetzt ihn überrollen und platt machen. Und er sucht den Herrn, weil er sagt, Herr, löst es doch nochmal für mich. Aber Gott schweigt, Gott lässt sich nicht vor den Karren spannen von Saul. Er ist nicht sein Handlanger in der Situation. Und wir müssen erkennen, so ist es bei Gott immer. Gott ist nicht unser Handlanger. Er lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Er ist nicht unser Gehilfe und unser Wunscherfüller, der dafür verantwortlich ist, uns ein schönes Leben zu organisieren und alles so schön und gemütlich zu machen und uns die Wohnung zu organisieren und den Traummann oder die Traumfrau und das Konto zu füllen, uns Gesundheit zu geben und alles schön zu machen. Und wenn er das dann getan hat, dann kann er gehen, dann kann er sich wieder zurückziehen, dann brauchen wir ihn nicht mehr. So kann man ja über Gott denken. Und Saul hat so über Gott gedacht. Gott ist der, der meine Probleme löst. Dafür brauche ich ihn, für alles andere brauche ich ihn nicht. Und als Gott nicht geliefert hat, als er schweigt, da setzt auch da kein Denkprozess bei Saul ein, weil er hätte sich ja auch hinsetzen können und mal fragen können, hat das was mit mir zu tun? Gibt es was in meinem Leben, was ich verstehen muss? Gibt es Veränderungen, die ich brauche, damit ich Gottes Stimme wieder hören kann? Gibt es irgendwas, was bei mir liegt, in meinem Herzen? Saul denkt da überhaupt nicht drüber nach. Saul hat in der Schublade schon einen Plan B. Der Herr antwortet nicht, der Herr ist still, Schublade auf. Wir gehen zur Totenbeschwörerin. Dann muss dies richten. Und das ist brutal, weil uns der Text daran erinnert, dass Saul noch am Anfang seiner Herrschaft die Totenbeschwörer aus dem Land vertrieben hat, weil er am Anfang seiner Herrschaft noch mehr verstanden hat, was Gott wichtig ist und Gottes Willen zu tun. Die Gesetze sind, es gibt einige Gesetze, die das deutlich machen, duldet die Totenbeschwörer, die Esoteriker, die mit den dunklen Geistern zu tun haben, duldet sie nicht in eurem Volk. Und Saul hat die vertrieben. Levitikus 20, Vers 6 heißt es, wenn sich jemand den Totenbeschwörern und Wahrsagern zuwendet, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Das spricht der Herr. So tief ist Saul gesunken und so unbußfertig und so verstockt war sein Herz, dass er jetzt in seiner Not zur Totenbeschwörerin geht und ihre Hilfe sucht. Und das mit den Totenbeschwörern, das erscheint einem auf eine Art sehr weit weg, wie aus einer fremden Zeit. Auf der anderen Seite ist das was, was es bis heute gibt und was gerade in unserer Zeit auch wieder Konjunktur hat. Esoterik, ein Riesenmarkt, der boomt. Und ich habe allein in den letzten Jahren immer wieder Fernsehbeiträge gesehen und auch Artikel gelesen über Menschen, die gehen zu jemandem, der den Kontakt zur Totenwelt herstellt. Die suchen ein Medium auf. Und oft sind diese Medien, das sind Leute, die kennen Psychologie gut. Die wissen, wie Leute ticken, wenn sie jemand Liebes vermissen, der gestorben ist. Und die können dann die Psyche auch ganz schön manipulieren. Manchmal sind es einfach gute Psychologen. Oder die Psyche manipulieren können. Aber manchmal sind es auch Menschen, die wirklich einen Draht haben zur dämonischen Welt. Das gibt's auch. Und da können manche ein Lied davon singen. Und es ist sehr gruselig. Ich will da gar nicht tiefer reingehen, weil wir uns dafür gar nicht tief interessieren müssen. Wir müssen wissen, dass es das gibt. Es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt eine dämonische Welt. Und Gottes Wort sagt uns, Finger weg davon. Lass dich nicht darauf ein, spiel nicht damit. Wende dich davon ab. Saul hat es nicht gemacht. Im Gegenteil, Saul sucht die Hilfe von dieser Totenbeschwörerin und auch seine Geschichte, wie das ausgeht, ist keine Werbung dafür, zur Totenbeschwörerin, zum Medium zu gehen. Alles andere als das, weil Saul bekommt dort nicht die Hilfe, die er sich gesucht und erwartet hat, sondern tatsächlich sein Todesurteil. So ein eindringlicher Bericht, wie er dahin geht und wie diese Frau, wie auch immer das gelungen ist, aber wie sie den Geist Samuels heraufbeschwört und er kommt und Saul fragt nach Wegweisung, er ist verzweifelt, sein Herz ist so bedrückt von der Situation. Aber dieser Geist Samuel sagt in Vers 16 nur, warum willst du mich befragen? da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist. Was für bittere Worte. Weiß nicht, kannst du dir das vorstellen, wenn du so eine Botschaft bekommst, du hoffst, dass jemand dein Problem löst und dann sagt er dir, Gott ist dein Feind, hat sich abgewandt von dir. Wenn du Gott gegen dich hast, dann kann dir niemand und nichts mehr helfen in dieser Welt. Du kannst dir nicht selber helfen, dir können keine Menschen helfen, dir kann kein Geist von einem Toten helfen, keine Esoterik kann dir helfen, nichts kann dir helfen. Das ist eine total bedrückende Situation. Denk an das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, was im Leben passieren kann. Es ist schlimmer, vor Gott zu stehen und ihn zum Feind zu haben. Viel schlimmer als alles, was wir uns vorstellen können. Gott als Feind zu haben, ist schrecklich. Und der Geist des Propheten verkündigt Saul genau das. Gott ist dein Feind und er straft dich. Und er ist dein Feind, weil du sein Feind bist, weil du ungehorsam warst. Das macht er ihm so deutlich. Weil du gegen Gott rebelliert hast mit deinem ganzen Leben. Und er bestraft dich. Du wirst nicht gewinnen gegen die Philister. Ihr werdet untergehen. Saul, du und deine Söhne, ihr werdet schon morgen sterben. David wird den Thron besteigen. Deine Herrschaft ist zu Ende. Das sind Worte, die haben Saul den Stecker gezogen. Der ist zusammengeklappt, da hat dann auch die Pumpe, dieses Herz nicht mehr funktioniert. Der Kreislauf komplett kollabiert, emotional am Ende, er liegt da auf dem Boden. Und es ist eigentlich noch gruselig, wie das endet. Diese Totenbeschwörerin macht ihm seine Henkersmahlzeit. Sie schlachtet das gemästete Kalb, was sie im Haus hat. Und da isst er das letzte Mal, bevor er am nächsten Tag in die Schlacht zieht und stirbt. Saul ist lange tot. Saul hat den Point of No Return überschritten, da schon. Die Frage für uns ist, was lernen wir daraus? Ziehen wir die richtigen Schlüsse aus dem, was wir hier in Sauls Leben sehen? Das ist der letzte Punkt. Punkt 3. Was bestimmt dein Herz? Und das Wichtigste in diesem zweiten Teil ist, dass wir erkennen, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht wirklich Buße tun, wenn wir nicht zu Gott kommen, dann sind wir in genau der gleichen Situation, wie Saul das war. So fern das für uns ist, so fremd uns auch diese ganze Geschichte und das Umfeld ist, aber wir sind in keiner anderen Position. Wir sind Feinde Gottes, Rebellen gegen Gott, weil wir so oft nicht gefragt haben, Gott, was willst du? Was ist dein Weg? Weil wir gesagt haben, wir entscheiden. Unser Herz, da kommt niemand rein, der da mitentscheidet, uns da rein regiert. Ich sag, wo es lang geht. Und die Bibel macht das so deutlich, nicht nur bei Saul, sondern bei jedem Menschen ist das das größte Problem. Wir sind von Natur aus Feinde Gottes. Und die Frage ist, kehrst du um? Denn noch ist ja Zeit, alle, wie wir hier zusammensitzen oder auch wie wir das im Livestream hören, wir haben noch die Zeit, umzukehren. Viele junge Leute sagen, na, das überlege ich mir dann mal, wenn ich ein bisschen älter bin. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, als wir mit der Studentenmission an der Uni den Glauben geteilt haben und wie viele Studenten gesagt haben, na ja, jetzt bin ich ja jung, jetzt will ich mal mein Leben genießen und dann schauen wir mal weiter. Wenn es dann schwieriger wird, kann ich ja immer noch mal prüfen, ob das mit Gott eine gute Idee ist. Und dann machen wir die Zeitung auf, diese Woche, und lesen von diesem jungen Fußballer, Diogo Jota, 28 Jahre, fit, gesund, erfolgreich, weltberühmt. Und es muss nur der Reifen vom Auto platzen und er kommt ab von der Fahrbahn, das Auto geht in Flammen auf und er und sein jüngerer Bruder sterben. Und es ist vorbei. Alte Menschen sagen manchmal, jetzt habe ich mein ganzes Leben ohne Gott gelebt, jetzt muss ich jetzt auch nicht noch damit ankommen. Es hat mir mal ein älterer Mann gesagt, also schon ein recht alter Mann, die Frau ist gestorben, er ist eigentlich sehr unglücklich mit seinem Leben, er trinkt zu viel Alkohol. Und er hat gesagt, und es ist offensichtlich, dass der was braucht, dass der Hilfe braucht, dass der Gott braucht. Und dann sagt er, ja, der Zug ist bei mir abgefahren. Ich habe mein ganzes Leben ohne Gott gelebt, das ist was für andere. Ich brauche das, ich muss da jetzt nicht mehr zu Gott kommen. Dabei ist doch jetzt noch Gnadenzeit. Ich weiß nicht, ob er seinen Point of No Return schon erreicht hat. Ich weiß, dass noch Gnadenzeit ist und dass noch jeder umkehren darf zu Gott. Aber es braucht eine Entscheidung, es braucht deine persönliche Entscheidung. Umkehren, Buße tun, heißt wirklich, sich Gott zuzuwenden. Das ist Buße tun, das ist nicht wie im Straßenverkehr, dass ich eine Buße begleiche, dass ich zu schnell gefahren bin oder falsch geparkt habe, sondern Buße tun heißt, ich kehre um von meinem falschen Weg und ich wende mich Gott zu. Der, der mein Herz kennt, der es gemacht hat und der weiß, was ich wirklich brauche und der auch weiß, dass ich mein größtes Problem, die Feindschaft mit Gott, gar nicht selber lösen kann. Das kann keiner von uns, dieses Problem lösen. Das kann nur Gott für dich lösen. Und das Wunderbare, was uns die Bibel zeigt, ist, dass Gott es getan hat, dass er die Feindschaft zwischen Menschen und Gott, dass er Frieden gemacht hat, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, dass Jesus Christus gekommen ist und einer wurde von uns. Und dass er am Kreuz von Golgatha die Strafe dafür auf sich genommen hat, die wir verdient hätten für unsere Rebellion gegen Gott, für unsere Feindschaft. Und die Strafe ist nur eine Strafe, der Tod. Jesus hat ihn getragen am Kreuz. Er ist ihn gestorben für dich, wenn du ihm vertraust. Und er hat den Beweis geliefert, dass das reicht, als er auferstanden ist aus dem Grab, wieder lebendig wurde, wieder von den Toten hervorkam, nicht wie der Geist Samuels, als so ein komisches, ungreifbares Ding eigentlich, ein Geist, der so erscheint, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jesus ist auferstanden aus dem Grab. Er hat mit seinen Jüngern gegessen. Sie konnten ihn sogar anfassen, die Wundmale fühlen, wo sie die Nägel durchgeschlagen haben am Kreuz. Und er hat ihnen diese wunderbare Botschaft gesagt, als er sie wieder gesehen hat: Friede sei mit euch. Kein Gericht, keine Strafe für die, die zu Jesus gehören, sondern Friede sei mit euch. Die Bibel sagt, wenn du das glaubst, wenn du Jesus vertraust, dann bekommst du ein neues Herz. Ein Herz, was Gott erkennen kann, was ihn lieben kann, was für ihn leben kann. Und die Frage ist, hast du dieses neue Herz? Lass es dir von Gott schenken. Triff die Entscheidung, am besten heute. Glaube Jesus, lass ihn deinen Herrn sein. Er ist der Herr, erkenn ihn an als deinen Herrn. Ich möchte es gerade auch denen sagen, die in ihrem Glauben oder in ihrem Leben mit Gott und auch der Gemeinde sehr wankelmütig sind. Es gibt Menschen, die leben ja so eine On-Off-Beziehung zu Jesus. Und vielleicht ist es deine Situation, dass du immer mal wieder zu Jesus kommst, wenn es dir schlecht geht und wenn du Probleme hast und dann, wenn es wieder gut läuft, dann vergisst du ihn. Mach ganze Sache mit ihm, vertrau dich ihm ganz an. Keine Kompromisse, keine halben Sachen, keine On-Off-Beziehung. Jesus nicht nur als Problemlöser und Wunscherfüller. Er hat natürlich die Macht, Dinge wirklich zu verändern, Umstände zu verbessern. Aber das Wichtigste ist, wenn er nichts löst, was wir als Problem haben in dieser Welt, wenn er dir deine Krankheit lässt und nicht nimmt, wenn er dir keine erfüllte Ehe schenkt über Jahre und Jahrzehnte, wenn du dein ganzes Leben lang jeden Cent umdrehen musst, weil das Geld schwer reicht für den Alltag, dann ist er immer noch gut und er ist für dich und er liebt dich. Und dann gilt es immer noch, er hat dein größtes Problem schon lange gelöst. Und das sind nicht alle diese Themen, sondern es ist deine Feindschaft mit Gott. Und die hat er auf sich genommen und die hat er beseitigt. Und er hat deine Sünden genommen und ins äußerste Meer geworfen. Und du bist frei und darfst mit Gott leben. Das ist deine Freude im Leben und im Sterben und in alle Ewigkeit. Und wenn du ihm vertraust, dann lass dich nicht von Sauls Ende beunruhigen. Es darf dich dazu bringen, anderen das Evangelium zu sagen, aber es muss dich nicht verunsichern. Ich weiß, manche Christen lesen das auch und sagen, auweia, was ist, wenn ich auch noch mal so eine falsche Ausfahrt nehme und ganz wegkomme von Gott und irgendwann sagt er, du bist mein Feind. Gottes Wort gibt uns die Verheißung, dass wir nicht verloren gehen, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Hört den Zuspruch aus Johannes 10, 27, 28. Da sagt Jesus selber: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Das gilt. Wahr ist aber auch, dein und mein Herz kann immer noch fehlgeleitet sein, auch als Schaf dieser Herde von Jesus. Es kann noch fehlgeleitet sein. Davids Herz war fehlgeleitet, unsere Herzen sind es oft auch. Oft zeigt erst die Hitze und der Druck, was wirklich drin ist in unserem Herz. Wie wenig wir Gottes Wahrheiten hören und wie sehr wir unserer eigenen Stimme immer noch vertrauen und unsere eigenen Wege gehen. Und deshalb möchte ich das ganz zum Schluss nochmal sagen: Auf welche Stimme hörst du? Welche Stimme prägt und formt dein Herz? Ich habe es gesagt, es ist ein Kampf, aber ich möchte dich ermutigen, nimm diesen Kampf auf, mehr auf Gottes Stimme zu hören. Und es fängt wirklich damit an, ihm den Raum zu geben, die Bibel aufzuschlagen, am besten jeden Tag. Und ich weiß, vielen von uns fällt es sehr schwer und viele von uns machen das auch Stand heute nicht. Aber lasst es uns tun, die Bibel jeden Tag aufschlagen, hören auf unseren guten Hirten und auf seine Stimme. Was hat er mir heute zu sagen? Lasst es uns zusammen lesen, mit Freunden in der Gemeinde, im Hauskreis. Uns auch zurechthelfen, da wo unsere Herzen in falsche Richtungen gehen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Behüte dein Herz, das heißt vor allem und zuallererst, auf die Stimme des Hirten zu hören, auf Gottes Wort, auf Jesus Christus, dass du dich von ihm führen und leiten lässt. Lasst uns beten. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du wirklich der Hirte bist, der unsere Herzen gut kennt und auch versorgt. Danke, dass dein Erbarmen auch so groß ist, dass du auch mit uns einen Weg gehst, da wo wir uns verlaufen und verirren, dass du uns hinterhergehst, uns oft im Leben sogar trägst, da wo wir selber nicht weiterkommen. Ich möchte es für jeden von uns beten, dass wir deine Stimme mehr lieben als jede andere, uns mehr prägen lassen von dir als von jedem anderen, dass du unser Herz regierst, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Willen, unsere tiefsten Werte, das, wo es uns hinzieht. Hilf uns, den Kampf zu kämpfen, denn es ist ein Kampf. Hilf uns, umzukehren, da wo wir in falsche Wege, Richtungen gegangen sind. Und wir beten auch, wenn wir Sauls Beispiel sehen, Herr, dass du noch vielen Umkehr schenkst und dass sie die Zeit besser nutzen, als Saul das getan hat und wirklich festmachen bei dir und sich auf deine Gnade stellen. Wir loben dich für deine Barmherzigkeit und Liebe, die sich so eindrücklich zeigt am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, um die Feindschaft zu tragen und uns mit Gott zu versöhnen. Wir loben dich dafür. Amen.